Thema die Hoffnung. Die Hoffnung ist aber ein Thema, was uns ständig begleiten sollte. Nicht nur am Anfang des Jahres, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung in dem Herrn Jesus. Und da wir eine lebendige Hoffnung in ihm haben, da er selbst unsere Hoffnung ist, darf uns dieses Thema immer begleiten und beschäftigen und uns erfreuen. Es ist eine Hoffnung, die aufbewahrt ist im Himmel, wie wir sehen werden, die unmittelbar bevorsteht und auf die wir uns wirklich freuen dürfen. Leider ist es oft nicht so, wenn wir uns einfach mal das so überlegen, wann freuen wir uns in dieser Hoffnung, wann sind wir stark und fest in dieser Hoffnung. Da wird bestimmt niemand sagen, bei mir ist es beständig so. Bei Kindern ist es tatsächlich so, dass sie eine Fähigkeit haben, sich auf eine bestimmte Sache, auf die sie sich freuen, beständiger zu freuen. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Geburtstag. Ja, also wenn ein Kind weiß, es hat bald Geburtstag, fängt es an, die Tage rückwärts zu zählen, wie oft muss ich noch schlafen, bis ich Geburtstag habe, und ständig freut es sich, dass es bald Geburtstag hat. Ja, ist es so? Und wenn dann der Tag noch näher kommt, wird die Freude noch größer. Und hier sehen wir, dass ein Kind so eine kindliche Erwartung haben kann, eine ganz kindliche Erwartung eines Ereignisses. Teilweise, wenn das Kind noch jünger ist, kann das ganze Jahr auch sich freuen auf den Geburtstag. Ja. Ist jetzt natürlich nicht die lebendige Hoffnung, die wir haben. Aber es ist doch interessant, wie kindlich ein Kind sich freuen kann und wie schwer es uns Erwachsenen fällt, uns zu freuen auf den Herrn. Ja, vom Geburtstag brauchen wir gar nicht reden. Desto älter man wird, sagt man irgendwann, ja gut, ich habe halt morgen Geburtstag. Ja. Und dann ist auch wieder rum. Oder irgendwelche anderen Ereignisse haben nicht mehr so eine große Relevanz, dass man wirklich sich wie ein Kind drauf freut. Ja. Also ich habe kaum Erwachsenen getroffen, oder ich wahrscheinlich noch nie, der gesagt hat, boah, ich habe morgen Geburtstag, ich freue mich schon den ganzen Tag, dass ich morgen Geburtstag habe. Ja. Ja, wollen wir einfach ein paar Bibelstellen anschauen, was die Bibel uns über die Hoffnung sagt. Wir haben da ein großes Vorbild in Bezug auf die Hoffnung, und zwar ist das Abraham. In Römer 4 Vers 18, da lesen wir von Abraham, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er wurde auch nicht schwach im Glauben und zog nicht sein Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Also Abraham hat in einer Situation, die aussichtslos war, vertraut. Nämlich, dass er ein Nachkommen haben soll, dass er ein Vater vieler Völker werden soll. Das war die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und er war schon so alt und Sarah war schon so alt, dass es menschlich gesehen nicht möglich war, da zu hoffen, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Menschlich gesehen unmöglich. Aber Abraham hat hier gehofft, er hat geglaubt, auf Hoffnung hin geglaubt, dass es geschehen wird, weil Gott es zugesagt hat. Und das ist für uns ein Vorbild geworden, dieser Glaube, dieses Vertrauen von Abraham. Auch so sollen wir hoffen und vertrauen auch wenn die Umstände und die Situation uns zu suggerieren scheinen, dass es nicht möglich ist, dass es unmöglich ist. Und die Hoffnung des Evangeliums ist ja eine Hoffnung, die menschlich gesehen sehr unglaublich ist. Ja, wenn man mit einem Ungläubigen spricht über das Evangelium, dann sagen viele, kann ja gar nicht sein und wie soll das so einfach gehen, dass man Vergebung bekommt und so weiter. Man sagt, das ist dumm oder primitiv oder wie auch immer oder schlicht unmöglich. Bei Abraham war es so, sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und so ist es auch bei uns, nämlich ab Vers 23 lesen wir, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, den es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Also, wir sind in einer ähnlichen Situation wie Abraham, nur wurde uns natürlich nicht versprochen, ja, wie Abraham, dass wir ein Vater vieler Völker werden. Unsere Verheißung ist, dass uns die Gerechtigkeit Gottes angerechnet wird, dass wir ewiges Leben bekommen, wenn wir auf das vollbrachte Werk des Herrn vertrauen, wenn wir an das Evangelium vertrauen und im Glauben zum Herrn Jesus kommen. Wenn wir dem Wort Gottes diesbezüglich glauben, dann wird es uns angerechnet, genauso wie Abraham die Gerechtigkeit Gottes angerechnet worden ist, weil er an Gott geglaubt hat, weil er auf Gott vertraut hat. Abraham ist nicht nur ein Vorbild, was die Rechtfertigung angeht, sondern allgemein lesen wir natürlich an anderer Stelle, dass er auch ein Glaubensvorbild ist, dass wir in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams wandeln sollen. Wenn wir im Römerbrief bleiben und zum Kapitel 8 weiterblättern, dann lesen wir in Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Hier lesen wir, dass unser Glaube auf das gerichtet ist, was unsichtbar ist. Wir sehen diese Hoffnung nicht, aber weil wir sie nicht sehen, erwarten wir sie umso mehr. Wir erwarten sie mit standhaftem Ausharren. Es ist ein standhaftes Ausharren auf die Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat, die Gott uns verheißen hat. Dieses standhafte Ausharren zeigt uns, dass wir eben nicht hoffen, wie man menschlich gesehen hofft. Menschlich gesehen ist das Konzept der Hoffnung ganz anders als das biblische. Man hofft etwas, aber man weiß es nicht, ob es eintritt. Wir hoffen auf das, von dem wir überzeugt sind, von dem wir auch gewiss sind, dass es eintreten wird. Unsere Hoffnung richtet sich auf etwas Unsichtbares, was aber ganz gewiss ist. Wir sehen es jetzt nicht, aber es ist uns eine Gewissheit. Es ist uns so gewiss oder noch gewisser als irgendwelche anderen Dinge, von denen wir sagen, dessen sind wir uns gewiss. Und immer noch im Römerbrief, dann Kapitel 15. Ab Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Hier bezieht sich die Hoffnung auf eine ganz bestimmte Situation im Zusammenhang, nämlich Jesus Christus wurde geschmäht, die Schmähungen Gottes sind auf ihn gefallen, er wurde geschmäht, er wurde misshandelt. Und diese Tatsache, dass uns das überliefert ist, dass er geschmäht wurde, das soll für uns zur Belehrung dienen und das soll uns zum Ausharren und Trost und zur Hoffnung dienen. Das heißt, die Tatsache, dass der Herr Jesus gelitten hat und geschmäht wurde, hilft auch uns, wenn wir in solch einer Situation sind, dass wir geschmäht werden, Trost zu bekommen und Hoffnung zu fassen. Das ist der Zusammenhang. Wir wissen von der Schrift, dass es aber auch allgemein eine Tatsache ist, dass wir durch den Gottes Trostes, wie es dann ab Vers 5 heißt, getröstet werden in sämtlichen Situationen, die uns schwer sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr keinen Ausweg mehr wissen und vor allem natürlich in Dingen, die um des Herrn Willen sind. Da tröstet uns der Gott alles Trostes. Und er bewirkt in Vers 5, der Gott des Ausharren und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Es hängt auch mit Ausharren und Trost zusammen, dass wir von Gott das Geschenk bekommen, eines Sinnes zu sein. Dass der Herr das bewirkt, dass in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen, wir einander annehmen, wie es in Vers 7 heißt, wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Der Jesus hat uns vollkommen angenommen und es entspricht dem Ausharren und eben diesem Trost, dass wir einander annehmen. Es ist etwas, was der Herr bewirkt und was er schenkt. Und dadurch sehen wir auch, dass es zu viel Unfrieden führen kann, wenn dies nicht der Fall ist, wenn man nicht eines Sinnes ist und wenn man nicht mit einem Mund den Gott und Vater des Herrn Jesus Christus anbeten kann und loben kann. Hier sehen wir, dass diese Hoffnung auch in Verbindung steht mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft miteinander. Es ist eine Hoffnung, die wir gemeinsam erwarten. Wir erwarten diese Hoffnung, die aufbewahrt ist in der Gemeinschaft der Heiligen und ermuntern uns auch gegenseitig, uns darauf zu freuen und in dieser Erwartungshaltung zu leben. Wir sollen uns da anspornen, uns Mut machen und einfach danach streben, dass die anderen auch dahin gelangen, in dieser Freude, in dieser freudigen Erwartung des Kommens des Herrn zu leben. Jetzt gehen wir zum Kolosserbrief und schauen uns diese Stelle an über das Aufbewahrtsein dieser Hoffnung in Kolosser 1. Ich lese ab Vers 4, Kolosser 1, Vers 4. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hier lesen wir, dass die Hoffnung eben im Himmel aufbewahrt ist. Das heißt, die Hoffnung ist etwas Reales. Die Hoffnung ist nicht etwas Abstraktes, was wir nicht fassen können, was vielleicht kommt, vielleicht nicht kommt. Die Hoffnung gibt es jetzt schon. Sie ist im Himmel. Die Hoffnung bezieht sich auf das Erbe, das wir erwarten, und bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus selber. Und diese Hoffnung ist uns so sicher, weil sie eben im Himmel aufbewahrt ist. Wenn sie hier irgendwo auf der Erde aufbewahrt wäre, dann könnte vielleicht jemand sagen, diese Hoffnung ist nicht sicher. Wenn sie irgendwelchen Menschen anvertraut wäre, zum Beispiel ein Schein, der die Hoffnung bezeugt, und von diesem Schein ist es abhängig, dass wir die Hoffnung auch bekommen, dann könnte auch jemand einwenden, diese Hoffnung ist nicht sicher. Aber da uns diese Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist und sicher ist bei Gott, wissen wir ganz sicher, dass wir diese Hoffnung auch erlangen werden, dass unser Hoffen, unser Glaube auch zum Schauen wird, dass wir dieser Hoffnung teilhaftig werden. Es ist eine aufbewahrte Hoffnung, an der wir eben nicht zweifeln brauchen, weil Gott sich selbst verbürgt hat, weil sie sich auf die Verheißungen Gottes gründet, die unverrückbar sind, die unwandelbar sind und die eben sicher sind. Wenn Gott etwas bezeugt, wenn Gott sogar schwört, er hat nämlich seine Hand zum Schwur erhoben, um uns diese Hoffnung zu geben, dann kann uns diese Hoffnung nicht genommen werden, sie kann nicht gestohlen werden, sie kann eben nicht zerfressen werden von Motten oder sonst etwas, sondern es ist uns eine große und feste Gewissheit. In Vers 27 lesen wir, auf wen sich diese Hoffnung gründet. Ihnen wollte Gott bekannt machen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Herr Jesus wohnt im Gläubigen und deswegen ist es eine lebendige Hoffnung, es ist keine tote Hoffnung. Der Herr Jesus selbst lebt in uns und er hat uns den Unterpfand seines Geistes gegeben und deswegen wissen wir auch, dass diese Dinge so sicher und so gewiss sind. Diese Sicherheit und diese Gewissheit ist etwas sehr Unverständiges für jemand, der diese Hoffnung nicht hat, der diesen Glauben nicht hat. Normalerweise kann er das nicht nachvollziehen, wenn man zu jemandem sagt, ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich jetzt sterben würde, dass ich beim Herrn sein würde und dass ich ein Erbe bin, dass ich ein Erbe des lebendigen Gottes bin und dass ich dieser Hoffnung teilhaftig bin. Das ist etwas, was ein Ungläubiger nicht nachvollziehen kann. Er sagt, man kann sich gar nicht sicher sein. Man kann sich nicht sicher sein, was passiert, wenn man stirbt oder was kommt danach. Oder man kann ja das vielleicht irgendwie drauf hoffen. Da wird auch das Wort hoffen dann verwendet, aber in einer anderen Bedeutung. Und wirklich, dass jemand sagt, ich weiß es sicher, da sagt ein Ungläubiger, also das ist einfach verrückt oder eingebildet oder hochmütig. Du denkst vielleicht, du wärst was weiß ich wie gut, du wärst was Besseres, du meinst wohl, du wärst es. Ja. Auf so einen Unverstand stößt eben diese Lehre oder diese Gewissheit, die der Gläubige hat. Aber der Gläubige kann gar nicht anders, als zu sagen, ich bin mir sicher, ich habe die lebendige Hoffnung, ich freue mich auf den Herrn, ich weiß, der Herr wird kommen, er wird mich zu sich holen und das wird bald geschehen. Wenn man dann noch davon anfängt, es wird bald geschehen, dann wird man vollkommen als verrückt abgestempelt oder als jemand, der irgendwelchen Weltuntergangsszenarien auf irgendwelche Weltuntergangsszenarien reingefallen ist. Aber es ist schon interessant, wie Gott doch in seinen Gläubigen, in seinen Auserwählten das bewirkt, dass sie diese lebendige Hoffnung haben, dass sie so eine Gewissheit haben, die sonst einfach nicht zu finden ist. Und das ist eben der Herr Jesus Christus selbst in uns, der diese Hoffnung schenkt, der uns diese Gewissheit gibt und es ist auf ihn gegründet und er ist fähig, diese Hoffnung zu bewahren. Er wird sie bewahren und er wird auch die Seinen bewahren, weil er es geschworen hat und weil er es verheißen hat. Und sein Wort kann eben nicht fallen. Sein Wort ist ganz sicher und fest. Diese lebendige Hoffnung, diese starke Hoffnung, diese feste Hoffnung bewirkt eben dieses Ausharren oder eben dieses Beharren, wie es im 1. Thessalonicher beschrieben wird. 1. Thessalonicher 1, Vers 3, da lesen wir, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Hier sehen wir, die Thessalonicher hatten ein standhaftes Ausharren. Ein standhaftes Ausharren heißt, beständig in dieser Hoffnung, in dieser Freude zu sein. Diese Freude will uns genommen werden. Der Widersacher möchte uns diese Freude nehmen. Unser Fleisch kämpft dagegen und die Welt kämpft dagegen, uns dieses Ausharren zu nehmen, diese Freude zu nehmen, diese Hoffnung zu nehmen. Und die Thessalonicher waren darin ein Vorbild, indem sie ein standhaftes Ausharren hatten, indem sie eine standhafte, feste Hoffnung hatten. Und Paulus drückt dann eben aus, dass er um die Auserwählung der Thessalonicher weiß Eine Folge der Auserwählung ist natürlich, dass sie diese lebendige Hoffnung haben. Und in Vers 5 lesen wir dann weiter, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Also in großer Gewissheit ist das Wort Gottes zu ihnen gekommen und hat diese Freude bewirkt, hat diese Hoffnung bewirkt, und es war eine lebendige Hoffnung, und eine lebendige Hoffnung hat nicht nur Auswirkungen, indem sie dann diese Gewissheit haben, sondern indem sie dann auch Nachahmer werden. In Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Die Tatsache, dass Paulus hier so stark betont, was für eine Auswirkung das Wort auf die Thessalonicher hatte, dass sie es in der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen haben und dass sie davon so bewegt waren und dann auch Zeugnisse waren, dass sie das Wort weitergegeben haben, sagt uns auch, dass es nicht selbstverständlich war, dass es nicht bei allen so war, dass das Wort Gottes so aufgenommen wurde. Es gab auch welche, die sind zum Glauben gekommen, aber die hatten dann nicht diese beständige Hoffnung. Es war eine Lauheit da, es war etwas da, was einfach sehr weltlich war. Wir sehen das ganz deutlich in der Offenbarung, wenn wir die Sendschreiben an die 7 Gemeinden anschauen. Da sehen wir, wie unterschiedlich diese Gemeinden sind und wie zum Beispiel in Ephesus gesagt wird, ihr habt die erste Liebe verlassen. Bei den Thessalonichern war es so, dass sie hier Vorbilder waren, Vers 7, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Wenn wir jetzt nochmal zu dem kleinen Kind zurückkommen, das Geburtstag hat, was wird das kleine Kind mit dieser Botschaft tun, dass es Geburtstag hat? Es wird natürlich allen erzählen, morgen habe ich Geburtstag, mein Geburtstag ist morgen. Und diese Freude mit allen teilen, ja, ob das den jetzt interessiert oder nicht interessiert, jeder wird erfahren, das Kind hat morgen Geburtstag. Und so war es bei den Thessalonichern. Von den Thessalonichern ist das Wort Gottes erklungen. Die Thessalonicher hatten diese lebendige Hoffnung, die Freude im Heiligen Geist, hatten diese Hoffnung auf den Herrn Jesus, und sie haben diese Hoffnung, diese Freude weitergegeben. Sie waren bewegt von dieser Freude und es war ihnen egal, ob die Leute das jetzt hören wollten oder nicht. Sie haben das Wort Gottes in dieser Freude eben weitergegeben und verkündigt, und andere wurden erreicht durch dieses Wort, sodass sie zum Glauben kamen und viele wurden gerettet. Hier sehen wir auch, dass die Thessalonicher nicht etwa gesagt haben, oh nein, wir haben jetzt eine große Verpflichtung, wir müssen das Wort Gottes verkündigen, wir müssen es verkündigen, weil der Herr uns das Gebot gegeben hat, verkündige das Wort. Das ist natürlich richtig, wir haben das Gebot, verkündige das Wort. Aber wenn diese Freude und diese lebendige Hoffnung da ist, wird es auch eine Freude sein, das Wort zu verkündigen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht viel Kampf ist. Der Kampf ist immer dabei, und der Kampf ist etwas, was Paulus durchgemacht hat, was andere durchgemacht haben, was auch mit vielen Tränen verbunden ist. Aber wir sehen beim Paulus, wie immer dieser Wechsel da ist. Auf der einen Seite die Traurigkeit, die Niedergeschlagenheit durch den Kampf, und dann wieder das Blicken auf den Herrn, das Blicken auf die lebendige Hoffnung und das Fröhlichsein in Situationen, die eigentlich niederschmetternd waren. Sei es im Gefängnis, sei es unter Schlägen, sei es unter Schmähungen, unter Verfolgung, wenn er von einer Stadt zur anderen geflohen ist, kommt immer wieder diese Freude zum Ausdruck, diese lebendige Erwartung des Herrn und das Zeugnis dann für den Herrn, das damit einhergeht. Das bewirkt eben der Herr Jesus, der diese lebendige Hoffnung ist. Und so sehen wir, dass wir auch nicht an einer Stelle stehen bleiben müssen, wenn wir jetzt merken, wir sind bedrängt, oder wenn wir merken, wir sind in einer Not und oder in einer Situation, die uns Mühe macht, oder wir sind entmutigt, weil jemand das Wort gebracht haben und er das gar nicht annehmen wollte oder gespottet hat oder wie auch immer, dann dürfen wir auch auf die schauen, die Vorbilder für uns sind und neuen Mut fassen und nicht sagen, jetzt sind wir hier auf so viel Widerstand gestoßen, jetzt schweigen wir. Jetzt ziehen wir uns zurück und sind nur noch traurig und niedergeschlagen und gehen seufzend einher. Nein, wir dürfen unser Seufzen zum Herrn bringen, wir dürfen unser Seufzen vor dem Herrn ausschütten und wir dürfen wissen, er ist der Gott des Trostes und der Hoffnung, der uns tröstet und uns eben diese Hoffnung gegeben hat und uns auch neue Hoffnung gibt. Deswegen ist es ein Ausharren in der Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht automatisch immer da, sondern wir müssen ausharren in dieser Hoffnung, indem wir uns immer wieder auf die Verheißungen Gottes stützen, auf das, was er zugesagt hat, indem wir uns ganz bewusst sind, dieses Erbe erwartet uns, der Herr erwartet uns und er möchte, dass wir da sind, wo er ist. Und in dieser Zeit, die wir noch hier sind, als Fremdlinge in dieser Welt, sollen wir hier nicht Wurzeln schlagen, sollen wir nicht die Welt lieb gewinnen, sollen wir nicht dem Satan nachlaufen, sondern wir sollen auf den Herrn, auf diese lebendige Hoffnung blicken und ein standhaftes Ausharren in dieser Hoffnung haben. In Verbindung natürlich mit dem standhaften Ausharren finden wir im Thessalonicher eine ganz wichtige Verheißung in Kapitel 4, ab Vers 13. Da lesen wir von der Auferstehung der Toten und wir lesen von der Entrückung. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es gibt eine Traurigkeit in der Welt, die gründet sich darauf, dass keine Hoffnung da ist. Welche Verzweiflung, welche Trauer, welch großes Elend, welch große Not kommt über die Ungläubigen, die den Herrn Jesus nicht haben, wenn jemand stirbt. Es ist eine Ungewissheit, es ist ein Leid, das oft so große Ausmaße annimmt, dass Menschen sich das Leben nehmen, dass Menschen nicht mehr ein- noch auswissen, dass sie kein normales Leben mehr führen können. Das ist natürlich nicht bei allen so. Oft ist es so, dass irgendwann einfach die Zeit dann, wie Sie dann sagen, die Wunden heilt. Aber grundsätzlich fehlt einfach diese Hoffnung. Es fehlt die Gewissheit, wo gehen denn die Lieben hin, wenn sie sterben? Diese Hoffnung ist nicht da. Und Paulus möchte nicht, dass sie traurig sind, so wie die anderen. Die Thessalonicher sollen nicht so wie die anderen traurig sein. Das heißt nicht, dass Trauer nicht erlaubt ist. Aber die Art von Traurigkeit der Welt und die Art der Traurigkeit der Gläubigen unterscheidet sich, weil die Hoffnung eine lebendige Hoffnung ist. Weil die Gläubigen wissen, wenn ihre Geschwister heimgehen, dann sind sie beim Herrn. Wir lesen weiter Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir lesen hier, wie Paulus sich zu den Lebenden gerechnet hat, zu den Lebenden, die übrig bleiben. Also Paulus hat erwartet, dass der Herr kommt, und er hat erwartet, entrückt zu werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn Paulus das erwartet hat, dann hat er sich getäuscht. Aber er hat sich keineswegs getäuscht, denn Paulus wusste, der Herr kann jederzeit wiederkommen. Der Herr hätte wiederkommen können in dem Moment, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und weil er das wusste, hat er damit gerechnet und so gelebt, als ob Jesus jederzeit kommen würde. Und genau so sollen wir auch leben, denn es ist tatsächlich so, dass der Herr Jesus jederzeit kommen kann. Der Jesus selbst sagt natürlich zusätzlich, dass wir die Zeichen der Zeit beobachten sollen. Und anhand der Zeichen der Zeit können wir natürlich erkennen, dass der Moment noch näher gekommen ist. Diese Dinge, die Jesus in der Endzeitrede beschreibt, da sehen wir viele dieser Wehen vor unseren Augen erfüllt. Das heißt, jetzt ist das Kommen des Herrn natürlich noch viel näher, als wir gläubig wurden, wie die Schrift sagt, und noch viel näher als vor 100 Jahren und noch viel näher als vor 2000 Jahren. Wir wissen anhand der Entwicklung, die wir in der Welt beobachten, dass die Ereignisse sich beschleunigen, dass alles immer schneller wird, dass die Entwicklung immer schneller wird und dass es immer schneller in die Richtung geht, die uns die Bibel vorausgesagt hat, dass die Welt immer mehr die Form annimmt, die nötig ist für das Kommen des Antichristen. Und wir wissen, dass der Antichrist kommen wird, aber vorher wird die Gemeinde entrückt werden. Das heißt, wenn der Antichrist schon bald kommt, wird die Gemeinde noch früher entrückt. Wir sehen also die Zeichen der Zeit, wir sehen, dass das Kommen des Herrn vor der Tür steht, dass wir aufgefordert sind, bereit zu sein und dass wir in dieser kurzen Zeit, die uns bleibt, vielleicht noch eine kurze Zeit, um unseren Angehörigen zu sagen, was sie erwartet und sie zu warnen, dass es Zeit ist, umzukehren zum Herrn. Es ist vielleicht wirklich eine kurze Zeit und oft hört man von Christen, die es versäumt haben, ihren Lieben mitzuteilen, ihren Freunden mitzuteilen, dass sie gerettet werden müssen, weil sie sich geschämt haben, weil sie keinen Mut hatten. Und dann diejenigen gestorben sind. Oft hört man von Gläubigen, dass sie dann sehr verzweifelt sind, dass sie sich Vorwürfe machen, dass sie sich überlegen, hätte ich doch nur das Wort weitergegeben, warum war ich so mutlos, warum habe ich solch eine Menschenfurcht gehabt, obwohl überhaupt nichts passiert wäre, hätte ich das Wort weitergegeben. Und das möchte ich auch als Ermahnung weitergeben, da eifrig zu sein, das Wort Gottes weiterzugeben, denn es ist tatsächlich so, dass der Herr bald kommen kann, aber in dieser Welt kann auch der Tod sehr schnell kommen. Und da fällt mir einfach wieder mein Kollege ein, der eben einfach tot im Bett war am nächsten Morgen, im Alter von 34 Jahren gestorben ist, ja, weil die Ader gerissen ist. Und man es nicht mal bemerkt hat, wie er gestorben ist. Die Frau hat es nicht bemerkt. Und so schnell kann es einfach gehen. Das ist etwas sehr Trauriges, aber es ist eine Realität, dass der Tod sehr schnell und sehr unerwartet kommen kann. Und bei jemand, der 34 Jahre alt ist, da überlegen wir uns nicht, den muss ich jetzt schnell das Evangelium verkündigen. Bei jemand, der 84 ist, da überlegen wir es uns vielleicht. Aber jemand, der 34 ist oder der noch jünger ist, da denken wir eben nicht so, da denken wir eher, da haben wir ja noch viel Zeit, jahrelang Zeit, um dem mal was zu sagen. Vielleicht ergibt sich ja in 5 Jahren irgendwann die Möglichkeit, dem das Wort Gottes weiterzugeben. Aber das ist der falsche Gedanke, sondern wir müssen uns der Dringlichkeit bewusst sein, wir müssen uns der Unmittelbarkeit bewusst sein, wie schnell es zu Ende sein kann und wie schnell der Herr kommen kann. Für uns, die wir glauben, sollen diese Worte aber zum Trost dienen und zur Hoffnung dienen. Wir werden entrückt werden und beim Herrn sein. Alle Zeiten werden all denen begegnen, die im Glauben heimgegangen sind. Sie gehen heim im Glauben, sie gehen heim zum Herrn. Sie sterben nicht einen schlimmen Tod oder einen Tod mit einer schlimmen Erwartung danach, sondern sie freuen sich, zum Herrn zu gehen. Und das ist unsere Freude, dass wir zum Herrn gehen dürfen, wenn wir sterben und wieder vereint werden mit all denen, die entschlafen sind. Weil die Entschlafenen werden durch Jesus mit ihm geführt, mit Gott geführt. In Vers 14. In Verbindung mit der Entrückung sehen wir auch Johannes 14. In Johannes 14 wird die Entrückung nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir lesen in Johannes 14 ganz deutlich, dass es hier um die Entrückung geht. Da lesen wir, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. So, warum bezieht sich das auf die Entrückung? Das sehen wir ganz deutlich daran, dass der Jesus sagt, er geht hin, um uns eine Stätte zu bereiten. Und dann kommt er wieder, nicht um auf der Erde zu herrschen und zu regieren und sein Reich aufzurichten, sondern er kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen. Er sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er kommt wieder, um uns zu sich zu holen, in diese Stätte, die er eben bereitet hat. Und so dürfen wir dann beim Herrn sein, alle Zeit. Das heißt, wir erwarten nicht den Herrn Jesus zum Gericht, als der Richter, der uns mit flammendem Schwert richten wird, sondern wir erwarten ihn als denjenigen, der kommt, um uns zu sich zu holen, damit wir da sind, wo er ist. Das ist diese lebendige Hoffnung, die wir haben. In Kürze kommt der Herr, um uns in seine Wohnungen zu holen. Und diese Aussicht, die wir haben, gibt uns jetzt schon die Freude und den Mut und die Kraft auch, um den Herrn zu dienen, um gegen Sünde anzukämpfen, um Sünde zu überwinden, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Verbunden mit dieser lebendigen Hoffnung, mit der Wiederkunft des Herrn, ist auch die Tatsache, dass unser Leib dann verwandelt wird. Es wird ein Leib sein, der frei von Sünde ist, der Herrlichkeitsleib, in dem es nicht mehr so sein wird, dass wir runtergezogen werden, dass wir vom Herrn weggetrieben werden durch die Schwachheit des Fleisches, sondern wir werden einen Herrlichkeitsleib haben und in diesem Leib können wir dem Herrn ungetrübt dienen, können wir ungetrübte und herrliche, köstliche Gemeinschaft mit ihm haben. Auch diese Aussicht, dass wir diesen neuen Leib bekommen, gibt uns jetzt schon die Kraft, gegen die Sünde anzukämpfen. Gibt uns jetzt schon die Kraft, zu überwinden, weil wir wissen, dieser Leib, der uns jetzt noch zur Sünde verleitet, der wird dann nicht mehr sein. Also auch hier sehen wir, dass diese Hoffnung etwas Lebendiges hat und eine Auswirkung jetzt und hier im Leben hat. Auch Petrus spricht von der lebendigen Hoffnung im 1. Petrusbrief. Erster Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Hier sehen wir, durch seine Barmherzigkeit wurden wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren, wie ich schon gesagt hatte. Diese lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die gelebt wird in der Kraft der Auferstehung des Herrn. Wir leben in der Kraft seiner Auferstehung und nicht in der eigenen Kraft. Und es geht darum, auch Paulus betont es, dass er diese Kraft mehr und mehr erfahren möchte und da gestärkt werden möchte, da in diesem Kampf, in dem wir uns befinden, immer wieder auch die Neigung da ist, in der eigenen Kraft zu handeln und eben nicht in der Kraft dieser Auferstehung. Die lebendige Hoffnung ist aber etwas, was unsere Blicke auch richtet auf diese Kraft der Auferstehung und was uns stärkt, wirklich so zu leben, wie es dem Herrn wohlgefällig ist. Und hier wird es in Vers 4 das Erbe erwähnt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Hier wieder diese Tatsache, dass es ein aufbewahrtes Erbe ist, dass es ein sicheres Erbe ist, dass es nicht vergehen kann und nicht angefochten werden kann. Es kann uns nicht genommen werden. in Vers 5 dann, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt. In der Kraft Gottes werden wir bewahrt. Wir sehen hier, dass es passiv ist. Wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben. Durch den Glauben bewahrt uns Gott, und der Glaube ist etwas, was der Herr schenkt und bewirkt, und er betet dafür auch, dass unser Glaube nicht aufhört. Und es wird in der letzten Zeit geoffenbart werden. Es ist bereit, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Jetzt sehen wir es nicht, aber wenn es geoffenbart wird, dann werden wir es sehen, dann werden wir es erfassen. Und das hat eine noch größere Auswirkung, als es jetzt schon hat. Jetzt sind wir standhaft in dieser Hoffnung. Wir werden aufgefordert, standhaft zu sein, uns zu freuen, fröhlich zu sein in der Bedrängnis, fröhlich in der Hoffnung. Diese Freude wird gesteigert werden in Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also wir sehen, dass diese Freude mündet in einer jubelnden Freude. Wir werden uns jubelnd freuen, wenn wir dieses Erbe in Besitz nehmen, wenn wir dieses Erbe empfangen, wenn es sichtbar wird. Und wir werden uns natürlich jubelnd freuen über den Herrn Jesus selbst. Über ihn selbst wird jubelnde Freude sein, eine Freude, die unaussprechlich ist, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir dann wirklich beim Herrn sind und diese Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit haben dürfen. Und das Schöne ist, dass der Herr Jesus selbst sich auch freut. Es ist nicht nur Freude auf unserer Seite, sondern der Herr Jesus selbst freut sich auch. Er freut sich darauf, dass wir mit ihm sind und dass wir seine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt zu seinem Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Da Jesus möchte, dass wir da sind, wo er ist. Wir sind diejenigen, die vom Vater dem Herrn geschenkt worden sind. Der Vater hat uns dem Herrn gegeben. Und das Ziel, warum der Vater uns dem Herrn geschenkt hat, ist, damit sie die Herrlichkeit des Herrn sehen, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Wir sollen die Herrlichkeit des Herrn sehen, ihn bestaunen, ihn bewundern. Und der Herr Jesus selbst sehnt sich danach, diese Gemeinschaft mit uns zu haben. Und er sehnt sich nach dem Moment, an dem wir die Herrlichkeit sehen, seine Herrlichkeit sehen und ihn anbeten dürfen und uns freuen dürfen, uns jubeln freuen dürfen in der Gemeinschaft mit ihm. Und auch er wird sich freuen, jubelnd in der Gemeinschaft mit uns. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In Johannes 17 kommt er sehr deutlich zum Ausdruck, dass alles in der Hand des Vaters und alles in der Hand des Sohnes ist, dass wir ein Geschenk sind, das eben dem Sohn geschenkt worden ist und dass der Herr sein Ziel verwirklicht an denen, die ihm geschenkt worden sind, die ihm gegeben worden sind, und dass alles auf den Tag hinläuft, an dem wir ihn dann begegnen werden, ihn sehen werden und diese Freude in seiner Gegenwart haben dürfen. Abschließend Offenbarung 22, Vers 20. Was sollen wir sprechen in Anbetracht all dieser Verheißungen, in Anbetracht dieser lebendigen Hoffnung und dieser Freude, die wir haben dürfen? Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das soll unsere Aussage, unser Gebet zum Herrn sein. Ja, komm, Herr Jesus. Und wir hoffen auch auf dieses baldige Kommen und vertrauen darauf, dass es bald soweit ist und dass wir bald seine Herrlichkeit sehen dürfen und uns in der Gemeinschaft mit ihm in alle Ewigkeiten, alle Zeiten erfreuen dürfen.